Ich glaube, die wichtigste Botschaft der letzten Jahre von Seiten der Wissenschaft ist, dass die Genetik weit weniger unsere Gesundheit, unser Leben vorbestimmt, als man noch vor einiger Zeit glaubte. Vorsorge ist wichtig, ne? Aber es lohnt sich vielmehr, da die Aufmerksamkeit reinzulegen, als noch mehr Arztbesuche zu buchen. Da sind sich, glaube ich, alle Wissenschaftler soweit einig, das wird nur, wenn es überhaupt erreichbar ist, das wird nur möglich sein, indem man Fasten ganz stark mit reinbringt.
Professor Dr. Andreas Michalsen, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Petra, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, ich habe in einem Fernsehinterview mit dir so einen Satz gehört, der hieß: Mit 60 hat man in der Hand, ob man mit 80 noch gesund ist.
Ja, es kann sein, dass ich das gesagt habe.
Okay, was genau hat man denn wirklich in der Hand?
Ich glaube, die wichtigste Botschaft der letzten Jahre von Seiten der Wissenschaft ist, dass die Genetik weit weniger unsere Gesundheit, unser Leben vorbestimmt, als man noch vor einiger Zeit glaubte. Also früher dachte man, ja, Genetik 30-40%. Bei manchen Erkrankungen dachte man, ja, die sind halt vererbt. Herzinfarkt, Schlaginfall. Heute weiß man, dass das eben nicht so ist, dass wahrscheinlich nur 9% wirklich genetisch ist. 91% hängt von unserem Lebensstil ab. Und ich wollte da zum Ausdruck bringen, dass es auch nie zu spät ist, sondern dass gerade auch eigentlich die Zeit, wo man ja, glaube ich, auch so ein Bewusstsein entwickelt, mit 20 hält man sich ja für
unsterblich
und unverwundbar. Aber so mit 40, 50 und spätestens mit 60 ist ja klar, man spürt es, und das ist nicht zu spät. Da hat man wirklich dann die Würfel in die Hand, um auch mit 80 und 90 noch vital und mobil und gesund zu sein.
Das Älterwerden ist ja ein Riesenthema. Das hat ja auch damit zu tun, dass so viele Leute, zumindest bei uns hier auch in Deutschland, tatsächlich alt sind. Ich glaube, 50% der jetzigen Bevölkerung ist bereits über 50. Dann ist klar, weshalb sich da auch so drum gekümmert wird oder warum jeder sich darum kümmern möchte. Was denkst du denn, ist so das Wichtigste überhaupt, wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich doch nochmal loslegen oder vielleicht auch das erste Mal loslegen, was für meine Gesundheit zu tun, damit ich länger leben kann?
Also ich glaube, man muss zwei unterschiedliche Ziele im Blick haben, ne? Und bei dem einen Ziel, da ist Sport, Bewegung sehr, sehr wichtig, und bei dem anderen Ziel geht es primär um die Ernährung. Und vielleicht ahnt es dann auch schon, das eine ist natürlich, man möchte mobil sein, man möchte nicht gebrechlich werden, man möchte keinen Oberschenkelhalsbruch kriegen und ein Pflegefall sein, natürlich nicht. Ne? Dafür ist jede Form von Bewegung ganz, ganz elementar. Das Muskeln, Dehnung, die Kraft, die Beweglichkeit, dass das alles bleibt. Wenn wir in den Körper mehr hineinschauen, auf die zelluläre Ebene, und sagen, was können wir eigentlich tun, damit die Zellen nicht so stark altern? Ich meine, ein bisschen altern sie natürlich, ne? Aber dass es uns nicht so kalt erwischt, da ist die Ernährung letztlich das alles Entscheidende. Also es gab eine Studie, die ist erst vor kurzem erschienen, da hat man herausgerechnet, wenn man sich optimal ernährt. Also optimal heißt pflanzlich oder überwiegend pflanzlich in dieser Studie. Und wenn man das mit 20 Jahren anfangen würde, macht keiner. Aber wenn man es mit 20 machen würde, dann würden die Männer 13 gesunde Lebensjahre, Frauen 11 gesunde Lebensjahre Bonus bekommen. Wenn man mit 60 anfängt, haben Männer immer noch 9 Jahre und Frauen 7 Jahre.
Und das ist eine super tolle Zahl.
Ja, das sind wahnsinnige Zahlen. Nur mal zum Vergleich: Mit der besten medizinischen Versorgung, die noch, sagen wir mal, besser wird, dann man sagt, ja, und noch mehr Krebsfrüherkennung, 3 Jahre. Also das heißt, wir haben hier viel mehr in der Hand als durch eine noch, also Vorsorge ist wichtig, ne? Aber es lohnt sich vielmehr, da die Aufmerksamkeit reinzulegen, als noch mehr Arztbesuche zu buchen.
Also das heißt ganz klar, für dich ist wichtig Bewegung sowieso, aber die Ernährung spielt schon für dich die herausragendste Rolle. Du hast ja auch ein Bestseller, du hast schon 2 oder 3 Bestseller geschrieben.
Genau, 3 inzwischen.
Das eine heißt mit Ernährung heilen. Ja. Besser essen, einfach fasten, länger leben. Du weißt ja, bei mir rennst du damit absolut offene Türen ein. Was von diesen 3 Untertitel, besser essen, einfach fasten und länger leben, ist denn so die Quintessenz von dem, was du gerne den Leuten sagst, was am sinnvollsten ist, was sie machen sollen, damit sie wirklich länger leben können, weil das ist ja die Nummer 3 dann dabei. Ist es das Fasten?
Na, es gehört untrennbar schon beides zusammen. Also, wobei, natürlich, ich muss schon sagen, man kann, also das Beste, das tägliche Essen ist schon noch mächtiger, noch wirkmächtiger, noch entscheidender, weil das ist ja unser gesamter biochemischer Eintrag mit der Außenwelt. Also gut, es gibt noch Sauerstoff, den wir einatmen. So, wir trinken noch hoffentlich. Wir trinken noch, ne?
Bitte.
Ja. Hoffentlich Wasser viel. Hoffentlich. Und ansonsten ist das die Ernährung. Das ist das absolut Dominante, mit dem unser Körper auch beschäftigt ist. Ne? Und da das Fasten ist ja nur, das Fasten, natürlich bin ich ein, bekanntermaßen, das weißt du ja, ein großer Fan, ich bin überzeugt von der Heilwirkung des Fastens. Aber im Fasten ist so, wenn man, das Fasten wirkt noch umso besser, je ungesünder man sich ernährt. Also wenn man sich schon sehr, sehr gesund ernährt, dann ist das Fasten das i-Tüpfelchen, so, ne? Würde ich sagen. Ne? Aber die Ernährung ist schon nochmal sehr, sehr wichtig. Aber es gibt einen Punkt, wenn ich das noch ganz kurz anfüge. Ich habe ja gesagt, so man bekommt, Männer bekommen 13 Jahre Bonus, ab 60 immer noch einen großen Teil davon. Ja, genau, das ist das.
9 Jahre.
Und dann würde man sagen, okay, aber dann ist das Limit irgendwann da eben auch erreicht. Mit 90, mit 95 ist ja auch gut so. Ist ja ein tolles Alter, wenn man da mobil. Aber jetzt gibt's ja einen neuen Trend oder es gibt ja eine neue Sehnsucht oder einen neuen Wissenschaftsbereich, Longevity. Kann man 150 werden? Kann man 120 werden? Und da kippt das Ganze dann zum Fasten, weil da sind sich, glaube ich, alle Wissenschaftler soweit einig, das wird nur, wenn es überhaupt erreichbar ist, das wird nur möglich sein, indem man Fasten ganz stark mit reinbringt.
Was heißt das, ganz stark mit reinbringt?
Ja, das weiß noch keiner so ganz genau.
Ah, okay.
Ja. Also es gibt ja klassische Sachen, Heilfasten, jetzt haben wir das Intervallfasten seit geraumer Zeit, gibt das Scheinfasten von Walter Longo entwickelt, der dann sagt, das sollte man dann aber vielleicht jeden Monat oder alle 2 Monate für 5 Tage durchführen. Und so ganz genau weiß das keiner. Was ist
noch
jetzt?
Keine Zahlen?
Nein, da bräuchte man vergleichende Studien. Boah, das wird 10 Jahre dauern.
Ja, wenn es langt, ne? Wenn 10 Jahre lang, das ist ja bei den ganzen Ernährungsstudien immer so schwierig, weil wenn man sowas Neues entdeckt hat, dann bräuchte man ja ewig lange, um wirklich zu sehen, wenn man das nicht nur als epidemiologische Studie, als Beobachtungsstudie machen würde, ob das wirklich, wie das wirklich beim Menschen ankommt.
Absolut. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, die Probe aufs Exempel haben möchten, sagen, ja, können die Menschen wirklich älter als 120 werden? Ja gut, dann die Studienergebnisse werden unsere Urenkel
nicht.
Vielleicht. Nicht haben. Vielleicht die Ur-Urenkel werden es kennen, ne? Klar.
Aber natürlich macht es schon Sinn, wenn man das, die Beobachtungen, die man auch hat, durchaus dann auch lebt. Oder du bist ja jetzt Wissenschaftler, ja? Du bist ja ein richtiger durch und durch Wissenschaftler. Aber würdest du denn auch sagen, wenn man Erfahrungen gemacht hat und Beobachtungen gemacht hat, dass man das durchaus weitergeben kann, ohne dass da jetzt eine wissenschaftliche, evidenzbasierte Studie dahinter steht?
Ja. Ja und jein. Ne? Also ich denke, ich erforsche ja die Naturheilkunde. Mhm. Und in der Naturheilkunde ist es gang und gäbe. Es war immer schon so, dass Ärzte oder auch Laien, die gutes Gespür hatten, die gut beobachtet haben, was entwickelt haben. Buchinger, das Fasten, oder F.X. Meyer, das Fasten, Kneipp und seine Kneippgüsse, Prisnitz und die Wickel, das waren ja alles keine Wissenschaftler, aber die haben Gespür gehabt und haben gemerkt, das tut den Menschen gut. Ich kann die heilen oder die leben dann länger. Und das ist das faszinierend. Ne? Als Wissenschaftler wünsche ich mir aber natürlich immer, dass dann hinterher doch nochmal der Feinschliff, also die Überprüfung, aber auch der Feinschliff kommt. Ne? Und das passiert auch gerade beim Fasten. Buchinger hat einfach gesagt, ja, 2 Wochen Fasten. Das ist es. Und jetzt kommt Longo und sagt, ja, man kann ein bisschen mehr essen, und vielleicht auch nicht 20 Tage am Stück oder 14 Tage, sondern lieber mehrmals und öfters. Das passiert da gerade.
Aber Andreas, du machst es mit dem Fasten ja schon ganz lange,
ja,
dass du das empfiehlst. Und auch da kamen natürlich erst die Studien später.
Ja, natürlich. Ich meine, ich bin ja im Hauptberuf immer noch klinisch tätiger Arzt. Ich sehe täglich meine Patienten, und das ist auch das Schönste an der Arbeit. Das ist auch, das wird auch immer so bleiben. Und das hat für mich natürlich eine schlagende Beweiskraft. Also, bevor es auch die Studien zum Fasten gab, habe ich ja gesehen, was mit den Menschen passiert, wenn sie eine Woche Heilfasten machen. Sie haben es mir auch erzählt. Und ich habe gemessen, der Blutdruck sinkt, die Blutwerte werden besser. Klar, das ist ein Fakt. Ne? Aber wie gesagt, der Wissenschaftler in meiner Brust, der ist so neugierig. Und der sagt, da mache ich jetzt eine Studie noch. Ne?
Ja, wobei Neugierde ist immer gut, aber es ist natürlich, also wenn wir ganz ehrlich sind, es ist ja so, dass man immer erstmal Beobachtungen gemacht hat als Arzt, um dann zu sehen, ist das reproduzierbar?
Ja, genau.
Sehe ich das bei anderen, in anderen Situationen genauso? Und dann erst gibt es ja eine Grundlage eigentlich dazu, eine Studie zu machen.
Absolut. Ja, ich meine, die gesamte, wie gesagt, ich liebe die Wissenschaft, aber ein bisschen muss man natürlich eben in der Medizin schauen, die gesamte Chirurgie, alles, das ist Erfahrungsheilkunde. Es war ja nicht so, dass der Erste, der dann irgendwie eine Gallenblase operiert hat, gesagt, da mache ich jetzt erst eine Studie, sondern er hat die Gallenblase operiert und hat gesehen, oh, ist gut.
Ja.
Ist gut, es tut gut dem Menschen. Ja, das ist die Medizin. Die Medizin ist immer beides. Ne? Die Medizin ist Wissenschaft und sie ist auch Kunst und Handwerk.
Ja, und ich denke, das ist was ganz Wesentliches, dass man das auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Du hast vorhin gesagt, das Essen ist so wichtig. Also zum einen gibt es ein neues Buch von dir.
Ja.
Ich habe auch den Titel, und zwar Ernährung, meine Quintessenz. Ist das richtig?
Absolut.
Kraftvoll und gesund bleiben und sicher länger leben.
Starke Aussage.
Starke Aussage. Ja, mutige Aussage, starke Aussage. Aber mit dem, was du gesagt hast, zuvor, durchaus sinnvoll.
Genau, also die Aussage, ich habe natürlich lange drüber nachgedacht. Ne? Ist es zu viel? Ist es zu steil, sozusagen? Aber eben, wenn man die Studienlage anschaut, dann kann man diese Aussage treffen. Natürlich gibt's immer mal schicksalhafte Erkrankungen, Spontanmutationen, Unfälle und so. Das ist mir natürlich klar. Ne? Aber in über 90% der Fälle haben wir unser Schicksal selber in der Hand, länger zu leben. Und das heißt, da ist schon eine Sicherheit dahinter.
Also das ist ja so eine machtvolle Aussage, dass wir zu 90% unser Leben in der Hand haben. Mhm. Ich wünschte, dass diese Aussage, die du jetzt auch getätigt hast, ganz viele Menschen verstünden und hören, weil damit haben sie natürlich eine riesen Chance, tatsächlich gesund auch alt zu werden.
Genau. Ne? Und mir war auch nochmal wichtig, deswegen sage ich aber auch, das muss dann kein Darben sein, ne? Das ist ein kraftvolles Leben, es ist ein gutes Leben. Mhm.
Ja.
Weil manche Menschen denken ja, jetzt kommt er wieder mit der Ernährung und dann macht das alles keinen Spaß. Da gibt es ja dann auch diese Sprüche, ja, dann wenn ich nur noch Gemüse essen darf, dann will ich gar nicht länger leben. Nee, du weißt das genauso wie ich, das kann ein sehr genussreiches Leben sein und man fühlt sich sehr, sehr wohl damit. Und das versuche ich halt irgendwie, ich glaube, da kann man nur informieren und die Botschaft immer wieder rausgeben, zu sagen, es ist toll, wenn man sich wohlfühlt und es ist nicht so schön, wenn man Schmerzen hat oder nicht mehr laufen kann. Und das muss in den meisten Fällen nicht sein. Ne?
Der Titel Ernährung meine Quintessenz.
Ja.
Kannst du vielleicht versuchen, ganz kurz zusammenzufassen, was ist denn die beste Ernährung als Quintessenz für ein gesundes, längeres Leben?
Wow, sportlich, ne?
Sportlich,
weil das Buch ist ja auch, ich wollte es gar nicht, dass es so dick ist, aber es ist doch ein dickeres Buch geworden. Weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt schreibe Quintessenz, dann muss ich das auch liefern. Ne? Ja. Aber man kann es trotzdem auf den Punkt bringen. Das eine wird dich nicht überraschen. Es muss und sollte so pflanzlich wie möglich sein. Mir ist klar, nicht jeder möchte sich vegan ernähren. Wenn er nicht ganz verzichten möchte auf tierische Produkte, dann sollte das so weit es geht hinunterfahren. Das ist die eine Botschaft. Das zweite ist, man kann sich natürlich auch vegan ungesund ernähren.
Ja, definitiv.
Marmeladebrötchen morgens und dann weiße Nudeln mit Tomatensoße und Pommes ist nicht gesund. Ne? Das heißt, es muss abwechslungsreich und vollwertig sein, diese pflanzliche Ernährung. Der dritte Punkt ist, also in meiner Analyse, in der Recherche ist mir dann immer mehr klar geworden, dass eigentlich das Schlimmste bei unserer heutigen Ernährung ist die industrielle Produktion. Also die hochverarbeiteten Lebensmittel. Wir kochen alle nicht mehr, wir haben alle keine Zeit, das ist alles vorgefertigt. Und es wird wissenschaftlich immer deutlicher, dass das Beste, was wir machen können, ist, so natürlich es geht, die Lebensmittel zu uns zu nehmen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen trivial, aber in Amerika zum Beispiel ist es bereits so, dass 60% der Nahrung ist industriell hochverarbeitet. Und in Deutschland sind wir ja auch auf dem Weg, dass viele wissen ja gar nicht mehr, wie man einen Gemüseeintopf macht oder wie man klassische Gerichte kocht. Und das ist sozusagen die dritte Aussage, so natürlich wie möglich. Und wenn man diese drei Sachen berücksichtigt, dann hat man eigentlich, denke ich, das meiste. Und dann ist auch eins klar, dann braucht man die ganzen anderen Diskussionen nicht. Low Carb und Low Fat und noch mehr Protein und so, dann ist das alles überflüssig. Wenn man sich natürlich, sagen wir mal, traditionell pflanzlich ernährt, dann ist das sozusagen alles Gute inkludiert.
Wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann ist es doch auch ganz klar, dass so diese Zivilisationskrankheiten, die es heute gibt, im Prinzip sich so Stück für Stück verabschieden würden.
Ja, klar. Ja, ich glaube, das treibt uns ja an und manchmal, und da leide ich aber auch täglich darunter. Also ich mache ja meine Visiten und dann sieht man das ja, sehe ich das ja, dann kommen Menschen, ja, die sind, was weiß ich, 50, 60, 70 Jahre alt, sie haben 10 Medikamente morgens, sie haben Bluthochdruck, Rückenschmerzen, Arthrose und sie, das ist nicht schön, ne? Und sie leiden und dann lasse ich mir die Geschichte erzählen und dann sieht man ja natürlich, wie das Ganze seinen Lauf nimmt, ne? Und dann denkt man, mein Gott, warum haben sie nicht vor 10 Jahren oder so mal gegengesteuert? Gut, aber man soll keine Schuldgefühle erzeugen, ja. Aber dann sage ich immer, okay, aber es ist nicht zu spät.
Aber jetzt.
Ab jetzt.
Ja. Ja. Das ist doch gut. Wenn du sagst, dass die verarbeiteten Produkte eigentlich so die heftigsten Übeltäter sind in der Ernährung, der heutigen Ernährung, würdest du es für sinnvoll finden, wenn es Vorschriften gäbe, dass man die Menschen zu ihrem Glück in irgendeiner Art und Weise doch ein bisschen manipuliert, würde ich jetzt schon mal sagen, um nicht noch ein heftigeres Wort zu benutzen.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Diskussion. Also
ja.
Ich würde mir immer wünschen, es geht über das Gute verbreiten, informieren. Beim Rauchen hat man natürlich gesehen, letztlich hat es erst dann geklappt, als man es in Gebäuden, öffentlichen verboten hat. Ne? Aber so ein bisschen habe ich einen Widerstand zu sagen, jetzt müssen wir auf alles noch eine Steuer machen und eine Zuckersteuer und eine Tiefkühlpizzasteuer. Ich weiß es nicht.
Aber in England beispielsweise hat es ja wirklich was gebracht, ne?
Total schnell. Die haben gesagt, zum Beispiel Cola oder Limonaden dürfen nur so viel Zucker haben und innerhalb von Wochen hat Coca-Cola den Zuckergehalt runtergemacht. Das ist, ich weiß es nicht, Petra.
Ja, ich weiß es ja auch nicht, weil ich bin ja auch so jemand, der sagt, jeder muss es für sich selbst entscheiden können. Ich denke halt nur, wenn die Leute darüber überhaupt nicht aufgeklärt sind, wenn sie das nicht wissen, vielleicht ist es dann eine Möglichkeit, aber auch ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt und weiß es nicht.
Im Grunde denke ich natürlich schon, an irgendeinem Punkt muss man wahrscheinlich schon was machen, weil ich meine, die Menschen werden immer chronisch kränker. Und da wir ja auch älter werden, das ist ja, sagen wir mal, auch das Verdienst natürlich der guten Medizin und der Hygiene und des Wohlstands, ist es für mich schon keine Lappalie zu sagen, ja, bin ich die letzten 10 Jahre meines Lebens ein Pflegefall oder geht es mir gut? Ne? Und da muss man an irgendeinem Punkt natürlich auch die Industrie in die Pflicht nehmen. Und ich finde es wirklich völlig skurril fast schon, dass eine Riesenindustrie Geld mit diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln verdient und eine Riesenindustrie dann Geld mit den Abnehmspritzen verdient.
Ja.
Man könnte sich im Prinzip alles sparen, aber das ist natürlich eine radikale Forderung. Ne?
Ja, ist eine radikale Forderung, aber immerhin kann man das ja mal erwähnen und sagen, also damit dieses Bewusstsein auch zu den Menschen dringt. Ja. Ist Essen dann ansonsten Eigenverantwortung?
Ja, schon. Aber es hat sich ja, es hat schon viel zu tun mit dem, was wir wissen. Ne? Wir wissen ja heute auch, dass die Menschen, die mehr Zugang zu Bildung haben, die ernähren sich inzwischen viel, viel gesünder. Als jetzt in Berlin, in den Brennpunktstadtteilen, da ist die Ernährung ganz, ganz schlecht. Und das kann ich denen auch nicht zum Vorwurf machen. Die werden nicht meine Bücher kaufen oder deine, das ist klar. Ne? Ich denke, man muss genau überlegen, aber irgendwas muss man jetzt schon tun, weil, wie gesagt, es ist ja eigentlich auch eine Zumutung für die Intelligenz des Menschen, dass wir da etwas laufen lassen, was offensichtlich krank macht und die Lösung ist bekannt und es passiert aber nichts. Und wir haben es schon oft geschafft. Also ich bin Optimist. Ne? Wir haben irgendwann auch angefangen, Sicherheitsgurte. Fand auch keiner toll. Jetzt wissen wir, es ist gut, ne? Mit dem Rauchen. Und das nächste große Ding ist, es muss irgendwas beim Essen passieren.
Ne? Also vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, offizielle Empfehlungen erstmal wirklich so rauszugeben. Ja. Das ist ja der Schritt dann, bevor wirklich was gesetzlich geregelt wird. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und wie findest du die Idee, an Schulen einfach dieses Wissen zu lehren?
Ja klar, das ist A und O. Ne? Vor allem, wenn man da ja auch alle erreicht. Ne? Und,
du erreichst ja auch die Erwachsenen. Ja. Das ist ja das Spannende.
Genau. Ja. Das ist absolut wichtig. Ne? Und es gibt ja auch Sportunterricht. Natürlich hat Sport auch noch die Komponente von Wettkampf und Spiel. Aber Ernährung gehört in die Schule, das ist ganz klar. Ne?
Gibt es da irgendeinen Ansatz? Weißt du was darüber?
Es gibt Initiativen. Wir sind auch aktiv in Berlin. Wir sind auch mit der Politik in guten Gesprächen. Die Mühlen malen langsam, aber es bewegt sich schon was.
Ja, du, wenn ich überlege, wo wir vor 30 oder vor 40 Jahren gestanden haben und wo wir heute stehen, finde ich, ist ganz viel passiert.
Absolut. Auch bei den, du hast gesagt, auch die Empfehlungen. Ne? Es ist ja auch so, als ich, ich ernähre mich ja seit langem pflanzlich, vegetarisch und ich meine, vor 20 Jahren wurde man da schon auch oft ziemlich doof angeschaut. Ne? musste das begründen. Und wenn man jetzt heute anschaut, die letzte Änderung der Deutschen Gesellschaft DGE. Für Ernährung, mhm. das ist ja fast schon vegetarisch. Ne?
Kannst du das, sagen, was sie verändert haben oder wo sie jetzt stehen? Weil das ist spannend.
Das entwickelt sich ja immer mehr. Ne? Vor ein paar Jahren hieß es ja noch, man soll oder muss Fleisch essen, ne? 300 bis 600 Gramm. Dann wurde es auf einmal, man kann Fleisch essen. Jetzt taucht es nur noch am Rande auf. Es ist eine Möglichkeit. Die Eier, nur noch ein Ei pro Woche. Ne? Und also da sie, das sagen wir mal, da gab es natürlich auch viel Gegenstimmen, das ist mir auch klar. Und man muss das auch mal gut kommunizieren. Ne? Man will ja niemanden bevormunden. Ne? Aber es ist doch auch andererseits toll, dass jetzt doch klar wird, dass das gesehen wird. Dass eine gesunde Ernährung eben so ist. Jetzt kommt noch der Klimawandel und die ökologische Komponente dazu. Und ich bin, sagen wir mal, ich war schon relativ froh über diese neuen Empfehlungen, dachte ich, das wird langsam.
Das denke ich mir.
Ja.
Ja. Noch eine Frage zur Ernährung. Wie hältst du es mit dem biologischen Anbau? Glaubst du, dass das sehr wichtig ist als Basis für eine gesunde Ernährung oder sagst du Hauptsache erstmal pflanzlich und dann als also nächsten
Bio,
Schritt?
Bio ist wichtig, aber es ist nicht ganz so entscheidend wie die anderen Faktoren.
Also nicht zwingend auf
nicht,
jeden
nicht
Fall.
Nicht zwingend, mhm. nee. Also es ist schon so, wenn man jetzt zum Beispiel, man möchte ja Pestizide zum Beispiel nicht so viel zu sich nehmen. Wenn ich jetzt Salat kaufe, klar, da gucke ich wirklich drauf, dass das immer Bio ist. Und das würde ich auch immer empfehlen, soweit es finanziell möglich ist, ne? Um den Pestizideintrag in den eigenen Körper zu reduzieren. Der andere Punkt ist ja das Bio-Gemüse, weil die Biopflanze muss ja um ihr Leben kämpfen. Ja. Und weil sie um ihr Leben selber kämpfen muss, das Glyphosat nimmt es da nicht ab. Entwickelt sie ja mehr gesunde sekundäre Pflanzenstoffe. Und deswegen ist ja mehr Power in den Bio-Sachen drin. Ne? Und das versuche ich auch immer zu empfehlen. Aber
ich mag nur sagen, was die sekundären Pflanzenstoffe sind. Das sind die Farbe ausmachen im Gemüse, die das Aroma ausmachen. Ja. Und die sind so wichtig für einen gesunden Darm, für unsere Gesundheit insgesamt. Ja. Nur damit man einfach mal das sieht. Und sekundäre Pflanzenstoffe, sind die nur in Pflanzen?
Die sind nur in Pflanzen, ja. Genau. Wie Ballaststoffe übrigens auch. Ja. Das andere ist Superfood. Ne? Und ganz wichtig eben, dass genau das macht den Geschmack, das ist das Würzige, das Pikante, das Farbige. Und deswegen ist es auch Quatsch, wenn man versucht, Zwiebeln zu züchten, wo wir nicht mehr weinen müssen, wenn wir sie schneiden. Dieser Scharfstoff, der da drin ist, der ist sehr, sehr gesund. Ne? Das Einzige, was ich halt auch immer gucke, ich kaufe bei Bio-Company ein, ich kaufe auch bei Discountern ein und ich gucke mir natürlich schon auch immer die Preise an und denke, okay, das muss ich auch wissen für meine Empfehlung, ne? Weil manchmal ist der Unterschied zu groß. Ne? Und dann sage ich mir, okay, Hauptsache Gemüse, es muss nicht immer Bio sein. Ne?
Gut. Wir haben hier eine Kiste.
Oh.
Und da ist was drin, das hoffentlich was mit dir zu tun hat. Möchtest du die Kiste mal aufmachen und reinschauen, was da drin ist und ob du was dazu sagen kannst? Bitte.
Okay, jetzt wird's spannend. Ja, ein Cheeseburger.
Mhm.
Ja. Was willst du da von mir wissen?
Isst du ab und an mal einen Cheeseburger?
Nein. Nee, doch, in veganer Form schon.
Ah, es ist ja nicht drauf gestanden, also ja, da steht ja nicht.
Ja, ja. Doch, also es ist so, das ist mir ganz wichtig, also 100% ist nicht gut oder 100% ist nicht reell. Also auch wenn ich jetzt schimpfe auf das industrielle Futter, wenn ich mal unterwegs bin mit der Familie und da ist ein bekanntes Schnellrestaurant, dann kann es auch sein, dass ich mir eine Pommes mit Ketchup hole. Da stehe ich auch dazu, ja.
Ich habe auch was von dir durchaus mitgenommen oder auch gelernt. Ich glaube, das ist in deinem ersten Buch oder im zweiten Buch, das weiß ich gar nicht. Hast du davon gesprochen, dass der Körper auch immer einen Reiz braucht?
Das ist eine schöne Interpretation.
Genau.
Die Pommes mit Ketchup als.
Ja, zum Beispiel. Oder auch.
Kneippscher Reiz.
Ja, nicht nur Kneippscher Reiz, überhaupt generell. Du sagst ja, die Hormesis ist ja extrem wichtig auch in dem Zusammenhang.
Genau. Wenn man das Leben. Also ich würde es jetzt vielleicht nicht zwingend auf die Pommes übertragen, aber da ist mir eher wichtig, man soll sich nicht nur stressen, ne, sondern soll auch ein bisschen locker sozusagen bleiben. Ne. Und die Hormesis, die ist ganz elementar. Wenn wir ein Leben nur in unserer gewählten Komfortzone verbringen, wird der Körper träge. Ne. Er wird dann am Ende krank.
Also heißt, wir brauchen schon mal ein bisschen nach Reiz.
Absolut.
Und deswegen, dadurch bleiben wir auch wahrscheinlich tatsächlich länger gesünder.
Absolut. Es ist ja auch so, also ich dusche seit wenigen Jahren nur noch kalt.
Und von Anfang an?
Ja, ja.
Ah, okay.
Und gut. Ich will eins sagen. Es macht nicht wirklich Spaß. Vor allem beim Haarewaschen macht es keinen Spaß. Aber das ist so das, wo ich halt denke, ja gut, man muss halt manchmal, ich meine, Sport macht am Anfang auch keinen Spaß.
Ja,
wenn man es dann kann und wenn man sich fit fühlt, dann ist es gut. Aber man darf nicht vergessen, all diese Dinge, Fasten, Sport, Kneippgüsse, das ist physiologisch, medizinisch ein Stress für den Körper. Und Stress ist erstmal nicht schön. Aber dann arbeitet der Körper damit, das ist wie bei den sekundären Pflanzenstoffen und der Pflanze, der macht es ja auch keinen Spaß, der Pflanze. Die findet ja, wenn sie jetzt denken oder Gefühle, würde sie sagen, auch Glyphosat ist doch super.
Ja, brauche ich weniger zu tun.
Ja, genau.
Habe ich weniger Arbeit.
Mhm. Das ist halt das Prinzip. Wir müssen da einen Reiz setzen. Ne? Sonst wird das nichts.
Aber nicht so viele Reize.
Man kann es auch übertreiben.
Das System. Ja,
genau.
Das
Marathonlauf ist schlecht. Mhm. Ein Wettbewerb, wie lange man es in der Sauna aushält und noch ein Aufguss ist schlecht. Ja.
Ja, und nur von industrieller Nahrung sich zu ernähren, ist mit Sicherheit sehr, sehr schlecht.
Genau, sehr, sehr schlecht.
Gut, was ist noch drin?
Mal gucken, was da drin ist. Ja. Ach, eine Buddha-Statue. Ja, natürlich. Meditation. Das ist natürlich auch etwas, was ich, das weißt du ja, ne, was ich sehr, sehr schätze. Immer wieder mit mir hadere, weil ich nicht genug Zeit dafür, weil ich nicht so viel Zeit dafür aufwende, wie ich eigentlich möchte.
Also, Andreas, du bist also nicht nur Wissenschaftler durch und durch, sondern du hast noch eine andere Seite.
Ja, 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 klar. Logisch. Mhm.
Und seit wann? Ja, logisch ist es nicht unbedingt, ja. Also, aber es ist.
Naja, also.
Es ist so.
Also, sagen wir mal so, es war für mich immer, wie soll man sagen, die spirituelle Ebene. Die sinnsuchende Ebene, die war immer ganz, ganz stark ausgeprägt bei mir. Das war schon eine Kindheit, ein Thema. Und das war auch mit ein Punkt, glaube ich, weshalb ich dann am Ende bei der Naturheilkunde gelandet bin. Ne? Also, oder sich mein medizinischer Weg dann so gestaltet hat, weil ich gerne immer so ein bisschen, das nervt auch manche, aber ich gehe gerne immer an den Kern oder an die Ursache. Ne? Und so ging es mir dann auch auf der Intensivstation, dass ich dachte, es ist ja alles gut und nett und ich war ganz mächtig stolz auf mich, dass ich das dann alles konnte. Aber dachte, aber so richtig an die Ursache gehst du ja damit nicht, ne? Sondern du machst nur die Spätfolgen. Und genauso war es so, natürlich, wenn man als Arzt, hat man ja viel mit Leben und Sterben tagtäglich zu tun. Naja, und da war das eben dann auch so ein Thema, ne, wo ich dann dachte, okay, da gehst du mal auf die Suche. Ne.
Du hast gesagt, du bist schon als Kind mit diesen Gedanken in irgendeiner Form auch konfrontiert gewesen.
Ja.
Warum?
Ja, wenn ich das wüsste.
Deine Eltern?
Na gut, meine, so vom Elternhaus ist das ja alles bei mir sehr geordnet. Ne? Eine Arztfamilie, katholisch, Schwaben.
Schwaben?
Das ist alles sehr geordnet. Ja. Ich kann dir auch nicht, ja gut, das weiß man immer nicht, ich weiß auch nicht, aber es war schon mit 4, 5 Jahren habe ich mich schon, habe mich das schon, wie soll man, gequält oder habe mich interessiert, so, was ist denn mit dem Leben? Ne? Und ich habe alle genervt damit, den Stadtpfarrer, meine Mutter und so mit diesen Fragen immer. Ja.
Hast du eine Antwort gefunden?
Naja, keine so nach dem Motto, jetzt habe ich es, aber der Punkt ist deswegen, glaube ich halt, dass die Stille, die Meditation, dieses, dass man die Antwort, die kann nur jeder für sich selber finden, dass man die hauptsächlich dann findet, wenn man hier zur Ruhe kommt, ne? Und wenn man die Sprache zur Ruhe bringt, wenn man und seine Wünsche und seinen Konsum und so, wenn das alles mal ein bisschen niedergehalten wird, dann kriege ich die Antworten, ja. So. Aber es ist auch so, dass man muss dranbleiben. Deswegen meinte ich vorher, ich würde gerne mehr meditieren. Ne? Ich habe auch mal einen Schweinehund. Ne? Und dann sitze ich zu Hause, komme von der Arbeit, denke, jetzt wäre es eigentlich gut zu meditieren, habe aber das Handy in der Hand und daddel dann rum. Also es ist schon immer eine Anfechtung, auch zu gucken, wie man das alles integriert in sein Leben.
Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, glaubst du, dass es nach diesem Leben in irgendeiner Form weitergeht? Hast du eine Antwort darauf?
Ja, klar.
Ja, dann?
Ja, natürlich. Also für mich ist es natürlich klar. Ne? Das heißt, also natürlich ist es ein Glaube. Ich habe natürlich keinen wissenschaftlichen Beweis. Aber ich habe, das ist so eine tiefe Sicherheit, die hatte ich nicht immer. Mhm. Ne? Also ich bin da auch durch, aber die habe ich jetzt so seit 10, 20, 15 Jahren sehr, sehr stark. Ne? Und das trägt mich auch, ne? Sagen wir mal so. Ne? Das ist, ich muss auch sagen, das kann man ja nicht herbeireden und auch nicht kaufen, aber es ist schon sehr, ich bin sehr froh darüber, dass das für mich klar ist.
Machst du Yoga?
Ja.
Regelmäßig?
Das mache ich regelmäßig, ja. Also ich habe, ist auch so weit, dass ich in meinem Büro, in meinem Arbeitszimmer zu Hause, überall liegen Yogamatten. Das ist jetzt vielleicht optisch nicht immer so ganz, ja, die sind ja auch manchmal so bunt und so, ne? Aber allein deswegen, um immer, also ich komme sozusagen von der Visite 2,5 Stunden und dann könnte ich ja auch gleich an den Computer gehen, so liegt die Yogamatte. Da mache ich schnell 2, 3 Übungen.
Es ist eine gute Idee, einfach die überall hinzulegen, ja, genau. Weil dann denkt man auch eher dran.
Ich habe auch überall kleine Hanteln und so Sachen. Ne? Also einfach, dass man sich da gar nicht vorbereiten muss, ne? Sondern dass man sagt, ach so, ja klar. Ne?
Ist ein guter Tipp.
Ja.
Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, noch eine Sache
drin. Das ist noch was. Wir müssen mal gucken. Das gehört wahrscheinlich zum Buddha. Oh, das ist eine. Aber das willst du wahrscheinlich auch, dass ich das noch lese?
Ja.
Ah. Moment. Ach, jetzt mache ich es kaputt. Nee.
Oh.
Ach ja, der Sebastian, der Pfarrer Kneipe.
Sebastian,
ja.
Ja. Du bist, ja. Was hat es mit dir zu tun? Ja.
Da sag ich noch was.
Ja, bitte.
Ja, das ist halt meine Familiengeschichte. Ne? Das, das habe ich, glaube ich, auch in meinem ersten Buch habe ich das ja beschrieben. Ne? Der Großvater war Kneiparzt und der Vater ist Kneiparzt. Ich bin in einem Kneipkurort aufgewachsen, wo man dauernd in irgendwelche auch als Jugendliche Wassertretbecken fällt. Da haben wir Partys dann gemacht als Jugendliche an den Wassertretbecken. Ja, das hat mich wirklich begleitet. Ich werde Mein Vater, der war, der, das ging bei dem so weit, dass wir in unserem Badezimmer hatten wir nicht nur eine Badewanne und eine Dusche, sondern Fußbadewannen waren da auch. Zwei Stück, damit man Fußwechselbäder machen konnte.
Ja.
Und wir hatten,
warm, kalt.
Ja, genau. Und wir hatten so einen kleinen, also Swimmingpool ist jetzt übertrieben, aber wir hatten so ein kleines Schwimmbecken oder Bäckelchen, sagt man dann in Schwaben. Und das war halt auch einprägsam, weil mein Vater ist halt, ja, vielleicht im Januar hat er da mal eine Pause gemacht, aber ansonsten ist er jeden Morgen da rein. Na? Und ja, dann kriegt man das halt so mit.
Vorbild.
Ja, schon. Ja, also ich meine, er hat auch seine Schwächen gehabt. Aber dieses einfach, dieses Grundprinzip, ne, dass man über den Lebensstil, über den Alltag, was für die Gesundheit macht, das ist halt stark reingekommen.
Das ist verinnerlicht.
Ja, das ist ab. Deswegen bin ich ja da auch wieder zurückgekommen. Ne. Ich war schon auch gerne in der Kardiologie. Es hat mir Spaß gemacht, Herzkatheter und das alles. Aber das war so stark, dieses andere, dann da war die Zugkraft dann groß.
Sag mal, warst du auch mal irgendwie zwischendrin ein Enfant terrible?
Nicht wirklich. Ich war schon eher so von der braven Sorte Kind, zur Freude meiner Mutter. Mein Bruder war der ältere Bruder, der hat mehr so die Kämpfe durchfechten müssen. Da habe ich schon profitiert, dass er schon auch viel Freiheiten erkämpft hat. Und in Enfant Terrible nicht. Also gut.
Hast du Sachen mal ausprobiert?
Ja, natürlich.
Hast du?
Das erzähle ich jetzt auch nicht alles, was ich ausprobiert habe.
Aber du hast schon ausprobiert.
Ja, natürlich. Ich meine, in meiner Zeit war die Späthippie-Bewegung. Ich habe eine Punkband noch in Berlin, als ich anfing zu studieren, gehabt. Ich hatte blau gefärbte Haare und habe komische Dinge gegessen und getrunken. Also das habe ich schon alles ausgelebt, ja. Bist du beruhigt, oder?
Ja, okay. Ja, weil ansonsten
nee, also ich brauch keinen Heiligenschein.
Gut. Nee, aber vielleicht ist es ja gerade toll, dass du eben auch diese Dinge erlebt hast. Und
naja, das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Das weißt du ja auch. Ich glaube, es ist schon auch ganz gut, dass man ein paar Dinge selber mitgemacht, erlebt hat, dass nicht alles immer rund läuft oder auch beim Lebensstil. Ich habe geraucht. Ich rede nicht aus der Theorie heraus. Ich weiß, wie schwer es ist, Rauchen aufzuhören. Mhm. Und das, da will ich mich jetzt sozusagen aber nicht, da will ich jetzt nicht prahlen, aber dafür kriegt man einen besseren Blick fürs Realistische, so würde ich es mal sagen.
Ja, das denke ich auch. Also, tut jetzt hier vielleicht nicht so viel zur Sache, aber ich habe natürlich auch geraucht. Ich glaube, das war.
Du hast auch geraucht?
Ja, ich habe mit 27, als ich dann wirklich fertig war mit dem Medizinstudium, habe ich aufgehört. Also ganz klar aufgehört, weil ich da schon gedacht habe, gut kann das nicht sein.
Ich habe erst mit 40 aufgehört.
Du hast mit 40 aufgehört.
Wobei, ich habe spät angefangen. Ich habe eigentlich erst erst so mit Mitte 20 so richtig durchgestartet.
Ja gut, dann ist es ungefähr, ich habe ein bisschen weniger, aber trotzdem. Aber ist ja noch gut genug. Wie lange dauert es eigentlich, wenn man geraucht hat und aufhört, bis man dann so sagt, der Körper hat das alles verarbeitet?
Was würdest du sagen?
15 Jahre? 10, 15 Jahre?
Ja, also ich denke auch, ja. Also ich denke, so medizinisch sind so die meisten Risiken nach 10, 15 Jahren eigentlich fast auf null. Ne?
Magst du dein Alter verraten?
62.
Bist auch schon 62?
Ja, ich meine, Spaß macht einem das nicht. Natürlich, wenn man sich älter werden spürt oder auch wenn man immer gefragt hat, wie alt bist du, ne? Und man, das wird ja immer mehr, ne? Das ist ja, finde ich schon auch eine Anfechtung.
Mhm. Was machst du denn ganz konkret, damit du halt mit 80, 90 immer noch fit bist und dein ganzes Wissen hoffentlich noch weitergibst?
Oh ja, das wäre schön. Ne?
Ja, natürlich. Das ist deine Aufgabe. Ja. Meinst du nicht?
Ja, doch. Also, ich hätte nichts dagegen. Ja. Ja gut, was mache ich? Ich meine, klar, die Ernährung, das ist für mich schon das A und O. Mit kleinen Sünden zwischendurch natürlich, ne? Aber bei der Ernährung bin ich schon konsequent, ne? Kneipp, ne, ist ganz klar.
Kalt duschen,
in kalte Seen springen, wann immer ich die Möglichkeit habe. Und ich wohne nicht weit weg vom Schlachtensee in Berlin. Also das heißt, das mache ich auch recht oft.
Im Winter?
Im Winter, ja. Also auch das macht keinen Spaß. Aber danach fühlt es sich gut an. Wir haben ja auch eine Kältekammer bei uns im Krankenhaus, die ist natürlich für die Patienten, aber manchmal, wenn sich die Gelegenheit bietet, gehe ich da auch rein. Das ist ja auch ähnlich. Man muss sich da ja überwinden. Warst du mal in der Kältekammer?
Nein, in der Kälte. Ich gehe immer nur ins Kältebecken.
Ja. Hat ja minus 110 Grad.
Aber ist es da nicht leichter, in den Kältekammer zu gehen, als in Kältebecken, weil das ist indirekter?
Es ist ein bisschen leichter im ersten Moment, weil, sagen wir mal, ein kaltes Wasser, es hat ja eine viel stärkere Intensität, ne? Aber in der Kältekammer ist es auch nicht so einfach, ne? Du merkst, dein Körper, also eine Patientin hat mir mal zu, ich frage immer meine Patienten natürlich, wie findest du, die meisten sind begeistert von der Kältekammer und das macht gute Laune. Und da habe ich mal gefragt, was denken Sie denn, warum man gute Laune kriegt? Dann sagte sie, naja, weil man überlebt hat. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist aus, ne? Minus 110 Grad. Und das ist schon auch eine Überwindung. Aber auch da kriegt man diesen Kick. Also ja.
Also Kälte ist für dich auf jeden Fall ein Riesenthema.
Sauna auch natürlich. Ich mag auch Wärme natürlich sehr. Ich mag Sonne übrigens auch sehr. Ja.
Sonne, wie hältst du es mit der Sonne?
Ach, das ist ein ewiger Kampf. Na, natürlich machen mir die Dermatologen keinen Spaß. Die wollen ja am besten, dass man gar nicht in die Sonne geht. Ich weiß auch, die Haut altert. Denke ich mir, naja gut, die Falten finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich möchte natürlich keinen Hautkrebs. Ne? Andererseits finde ich, dass Sonne was unglaublich Schönes ist, was Belebendes. Was, ich meine, warum werden alle fröhlich, sobald der erste Sonnenstrahl da ist? Ne? Wie hältst du es?
Ich liebe Sonne.
Ja.
Ich habe sie immer geliebt. Ich habe sie aber zu sehr geliebt.
Ja.
Definitiv als junge Frau war ich einfach viel zu oft in der Sonne. Ja. Und weil ich so eine helle Haut habe, habe ich mich oft verbrannt. Das ist natürlich nicht doll. Und das sage ich auch jetzt, dass das die Leute nicht machen sollen, ganz klar. Aber die Sonne, ohne Sonne können wir überhaupt nicht leben.
Ja, ja.
Wir brauchen das. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir das Sonnenlicht aufnehmen durch die Augen und so weiter und
absolut,
so fort.
Ja.
Also du gehst in die Sonne, cremst du dich ein oder cremst du dich nicht ein?
Naja, ich creme mich ein beim Skifahren im Winter natürlich, wenn da Sonne ist, oder im Sommerurlaub wenn man am Meer ist, da creme ich mich auch ein. Aber ansonsten creme ich mich nicht ein. Also von der Theorie ist es ja auch so, dass eine leichte Bräune, eine natürliche, ist ja eigentlich auch ein Schutz vor Sonnenbrand, trägt zur Vitamin-D-Produktion bei. Und das ist Naturheilkunde, ne? Dass man auch sagt, das ist ein Naturfaktor. Ne?
Ja, es gab doch früher auch diese Kliniken, die Sanatorien.
Ja, genau.
Ja.
Ja, bei den Tuberkulosekranken, Davos und so. Also ich glaube, man sollte sie nicht ganz verteufeln, aber klar, ein Sonnenbrand, hast du ja auch gesagt, ein Sonnenbrand ist natürlich nichts Gutes. Ne?
Und damit wäre es ganz einfach, ne? Also wenn man so mit umgehen würde. Also jetzt haben wir nochmal das Essen, wir haben Kälte, wir haben die Sauna, wir haben die Sonne.
Yoga-Meditation. Fehlt noch was?
Was mit Sport?
Ja, Sport, klar. Naja, Sport ist natürlich. Aber wie gesagt, vor allem, ich sehe Sport. Sport ist schon in jeder Hinsicht gut. Ja, klar.
Das machst du.
Ach, das wechselt. Ne? Also ich hab das Privileg, dass ich wohne 7 Kilometer von der Klinik, vom Emanuel-Krankenhaus entfernt. Und wenn ich einmal abbiege nach 200 Metern, ist das ein Waldweg bis zum Krankenhaus. Kurz vorm Krankenhaus ist der Wannsee. Und das fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad hin und zurück. Und wenn ich Fahrrad fahre, dann trete ich in die Eisen, also dass ich wirklich außer Atem bin. Das tracke ich auch gerne mit meiner Uhr, dass ich auch gucke, ob das bist du auch da, gut dabei. Ja, dann mache ich Yoga, dann jogge ich ein, zweimal die Woche.
Was ist mit Krafttraining?
Ja, ich habe Hanteln habe ich eigentlich, wie gesagt, überall ein bisschen und Therabänder. Wobei ich auch da schon die Erfahrung gemacht habe, man muss auch ein bisschen aufpassen. Also ich habe es auch da hier und da mal übertrieben und dann hatte ich auf einmal ein Schulterproblem und so. Also mir passieren genau die gleichen Fehler wie allen anderen.
Ist auch gut so. Ja. Du weißt auch, worüber ja, du sprichst, genau. Oder?
Ja, ja, klar. Und ich mache schon alles, auch Koordinationstraining und so. Es ist leider wichtig. Dass, also ich meine mit leider, weil es auch wieder ein Zeitaufwand.
Wir haben noch dieses Kärtchen vergessen vorhin.
Oh, was steht denn da drauf? Soll ich es vorlesen?
Ja, bitte.
Was hältst du von der folgenden Aussage? Man kann alles erreichen, was man sich zum Ziel gesetzt hat. Fast. Also ich glaube schon, es ist wahnsinnig wichtig, Ziele zu haben. Mhm. Ne? Und ich hatte ja vorher auch über gesagt, dass Spiritualität für mich ein bewegendes Thema, ein wichtiges Thema ist. Da habe ich auch eine gewisse Demut vor dem, dass ich für mich denke, naja, ein bisschen wird auch da oben entschieden. Mhm. Wahrscheinlich nicht nur ein bisschen, auch ein bisschen mehr. Und insofern, also ich setze mir Ziele und wie man im Englischen so sagt, the best effort, also die, man soll, also ich versuche mir dann die größtmögliche Mühe zu geben, das zu erreichen, aber dann lasse ich es auch los. Also sozusagen der Weg ist das Ziel, ich freue mich, wenn ich das Ziel erreiche, aber mein Job ist es, mich gut auf den Weg zu machen.
Gibt es irgendein Ziel, das du in deinem Leben jetzt noch erreichen möchtest?
Ach, viele.
Ja, dann erzähl mal.
Also, ja gut, ich bin schon, sagen wir so grundsätzlich, aber das kennst du ja auch, ich bin natürlich auch ein Familienmensch, also ich möchte da noch viele, viele schöne Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre mit viel Liebe angefüllt erleben. Ich spiele gern Gitarre und früher in Bands eben, ne? Erst Jazzbands, dann Punkbands. Und das habe ich jetzt ein bisschen wiederentdeckt und ich habe festgestellt, da geht noch mehr. Also da, ich würde gerne da wieder ein bisschen besser werden. Ne? Also
vielleicht kannst du dich ja mit Walter Longo zusammentun.
Ja, ja, genau, der spielt ja auch, der spielt sehr gut Gitarre. Der hat
der wollte ja eigentlich Musiker werden.
Genau, ich wollte auch Musiker werden.
Ja.
Aber ich hatte da so, vielleicht nur um das ganz kurz fallen zu lassen, da war ich das nach dem Abitur. Und genau, eine kleine Rebellion hatte ich ja doch, weil Großvater und Vater waren Arzt. Mhm. Und meine beiden Geschwister wurden nicht Ärzte. Also war klar, einer wird doch hoffentlich Arzt werden. Und das hat Widerstand natürlich in mir vorgerufen. Ne? Das ist ja klar. Und ein Freund von mir, der ist nach Boston gegangen, USA, ans Jazz College. Und dann habe ich den besucht und dachte, wow, das wäre doch mal was. Ne? Und da war es aber wirklich sehr ernüchternd. Der hat mich dann einen Tag mitgenommen in die Gitarrenklasse. Und ich dachte, ich war ja in so einer schwäbischen Kleinstadt. Und da war ich der King, da war ich sehr, sehr gut. Ja. Und dann hat er mich in diese Gitarrenklasse mitgenommen. Und ich habe ungefähr 10 Sekunden gebraucht. Und mir war klar, vergiss es. Das ist, wobei natürlich, vielleicht hätte ich auch sagen können, setz dir das zum Ziel oder so. Vielleicht wäre ich auch gut geworden, ich will es nicht sagen. Aber dann war das doch so, dass ich dachte, okay, vielleicht ist es, ich fand Medizin schon auch interessant, vielleicht ist es doch der bessere Weg, dann Medizin zu lernen. So, jetzt bin ich abgewichen von den Zielen. Musik, genau, ist ein Ziel. Ja gut, das andere Ziel ist sicherlich, mir geht es da, glaube ich, wie dir, es ist für mich schon auch ein Ziel, diese wichtigen Dinge nach außen zu geben. Ne? Also ich möchte das nicht als Privatwissen haben. Ich habe ja das Privileg, dass ich an viel Informationen komme, viel wissenschaftliche Studien mache. Ich möchte es rausgeben. Ne? Also wenn es nach mir geht, gerne bis wie sagt man, bis zur Grube Bücher schreiben.
Wie alt möchtest du werden? Hast du da ein Ziel?
Naja, ich möchte nicht lästig für andere werden, sagen wir mal so. Mhm. Das ist so eine Frage. Ich hätte jetzt nichts dagegen, 100 zu werden. Viel mehr muss es aber auch nicht sein. Also, das wird auch unübersichtlich, muss man sich mal vorstellen. Naja, da hat man dann Enkel, dann hat man Urenkel.
Wie viele Kinder hast du eigentlich?
Ich habe 4 Kinder. So ein Weihnachtsfest kann dann ziemlich stressig werden, oder?
Also. Aber wenn du dann der King bist, als Ältester?
Ja, mal gucken, vielleicht sagen sie auch, er schon wieder. Mit seiner Kneipptherapie und seinen Ernährungsempfehlungen.
Vielleicht ist es ja bis dahin wieder richtig in.
Ja.
Das könnte schon sein, oder?
Davon gehen wir jetzt mal aus. Ne?
Ja, genau. Superschön. Lieber Andreas, ganz vielen Dank, dass du bis hierhin jetzt dabei warst.
Ja.
Jetzt gibt's ja noch den Rollentausch.
Ja.
Das heißt, wenn du möchtest, darfst du jetzt mir eine oder zwei oder auch drei Fragen stellen. Wenn du irgendwas wissen möchtest.
Ich meine, du hast natürlich jetzt schon den Boden bereitet, ne? Als du mich jetzt ja so schon ja sehr persönliche Fragen gefragt hast, waren schon in meinem Kopf, dachte ich mir, wie ist es wohl bei ihr? Jetzt machen das wahrscheinlich alle dann, ne? Aber ich mache mal einen Versuch von ein, zwei Sachen, die mich besonders interessieren. Und was hast du dir denn vorgenommen als Ziel für die nächsten Jahre, für die Zukunft?
Also für mich ist ganz klar, das war es immer gewesen. Ich merke ja, je älter ich werde, desto mehr Wissen bekomme ich auch. Mhm. Ich finde es faszinierend, welche Wissenskanäle da zusammenlaufen und wieder Neues daraus geboren wird. Das finde ich einfach so toll. Ich bin super gespannt, was da noch alles kommt, und ich möchte das unbedingt weitergeben. Ich habe auch gesagt, ich werde wahrscheinlich nie aufhören zu arbeiten. Mhm. Also solange ich meine geistigen und körperlichen Fähigkeiten behalte. Und da tue ich natürlich auch was für. Also ich bin schon jemand, der aber ehrlich gesagt auch nicht 100% alles tut, was er tun könnte. Vielleicht, also ich weiß nicht, 70% von dem, was ich weiß, setze ich um. 30 habe ich noch Luft nach oben.
Ja, ist eine gute Quote, oder?
Ja.
Oder würdest du gern mehr haben?
Ja, manchmal denke ich bin schon ganz schön doof, dass ich nicht all das, was ich weiß, umsetze. Ja. Also mit meinem Stressmanagement, da könnte ich noch wirklich besser werden. Das weiß ich. Auch mit der Ernährung ist auch noch Luft nach oben. Also ich.
Bei dir mit der Ernährung, ja?
Ja. Also ich könnte.
Du bist ja schon so lange bei der pflanzlichen Ernährung.
Ja, trotzdem. Aber ich bin ja so jemand, der kann dann auch mal das Essen vergessen, was ja ganz gut ist im Sinne des Fastens, finde ich schon gut. Aber ich glaube, manchmal bräuchte ich vielleicht doch ein bisschen mehr Eiweiß. Also da ist vielleicht noch sowas, aber ich weiß es nicht wirklich, weil also mein Krafttraining geht gut und ich nehme auch an Muskeln.
Du machst auch Krafttraining.
Ich mache Krafttraining.
Richtig?
Ja, aber ehrlich
gesagt. So mit Hanteln und Bankpressen.
Ich habe so einen Quälbär bei mir.
Echt,
weil ohne den würde ich das nicht machen. Und der kommt halt und mit dem trainiere ich und der macht es sehr, sehr liebevoll, weil das brauche ich auch. Aber ich ist gerade hier und habe wirklich.
Und der sagt dann noch so fünfmal.
Muskelkater. Ja. Ich sage, ich kann nicht mehr. Das geht nicht. Und er sagt, doch, du kannst es. Und das mache ich. Das mache ich aber auch erst, und finde ich auch spannend, seit 4 Jahren. Also ich habe spät angefangen, aber besser spät als nie.
Absolut.
Ja.
Okay, also du bist richtig beim Krafttraining.
Ja.
Und jetzt muss ich aber natürlich noch eine Sache auch fragen. Du musst ja natürlich auch nicht drauf antworten.
Ja.
Ne? Aber wie hältst du es eigentlich mit deinem, was denkst du, geht denn das weiter, wenn wir dann mal am Sterbebett sind?
Also ich habe ein paar Erlebnisse in meinem Leben gehabt, die mir das aufgezeigt haben. Mhm. Also ich weiß noch, der erste Patient, ich war dann in der Landarztpraxis und da ist mein erster Patient, ich war alleine dann, habe die Vertretung gemacht, tatsächlich in dieser Arbeitssituation, lag im Sterben, der verstarb dann auch und da hat das Herz irgendwann versagt, der war herzkrank gewesen und dann bin ich dann am nächsten Morgen hingekommen, weil das macht man ja dann auch und hat dann natürlich auch alles untersucht und den Schein ausgefüllt und dann habe ich die Angehörigen gefragt, wann denn dieser Mensch verstorben, dieser Mann verstorben sei und dann sagten die zu mir, ich soll auf die Uhren gucken. Und dann sind sie stehen geblieben.
Wow.
Und da dachte ich schon, bitte, was ist das? Ja. Also das ist so eine Geschichte. Aber es gibt von diesen mehreren.
Ja.
Und ich bitte auch, wenn ich ehrlich bin, ich bitte immer darum, um Zeichen, dass dieser Glaube, den ich habe, dass der nicht nur Glaube ist, sondern dass der existent ist. Ja. Und das passiert, das funktioniert. Mhm. Und mittlerweile gehe ich ganz, ganz, ganz fest davon aus, dass es weitergeht, dass es weitergeht. Weil ich habe ja schon viele Menschen gesehen, die gestorben sind und habe sie gesehen, als sie noch gelebt haben. Und ich fand es immer unglaublich, weil dieser Mensch, der gestorben war, hatte für mich überhaupt nichts mehr von dem Mensch, der zuvor noch gelebt hat.
Das ist verrückt. Das ist total verrückt. Das ist genau, also da muss ich, habe ja 5 Jahre auf der Intensivstation gearbeitet und das hat mich so beeindruckt. Du hast diesen Körper, so, und dann ist diese Sekunde, ne, wo das passiert. Und zack, ist alles weg. Ne, und das kannst du ja nicht molekular erklären, weil in diesen 10 Sekunden sind da immer noch die gleichen Moleküle in der Haut und das ist ja nicht. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich dachte, okay, da kann man zwar auch Witze drüber machen, die Lebenskraft oder was, aber das gibt es. Das ist absolut klar. Ja. Und wenn es natürlich diese Kraft gibt, ne, dann muss man sich auch fragen, ja, woher kommt die dann eigentlich? Ne? Ja, also das finde ich schön, dass du das da so sagst, ja, das war ganz Notarzt. Ich habe wirklich viele, viele Menschen sterben sehen. Ne? Und das ist sehr beeindruckend.
Ich habe mich darüber noch nie mit einem Mediziner unterhalten. Noch nie über dieses Erleben bei mir. Und ich habe das für mich immer so erklärt, dass ich gesagt habe, die Seele ist aus diesem Körper gegangen.
Ja, klar. Und das ist, was die Sprache dafür vorhält. Ne?
Genau.
Natürlich wissen wir alle nicht, was das jetzt ist, ne? Aber das ist, ja genau. Nee, ich glaube, da haben wir die.
Aber das ist für mich im Übrigen
die ähnlichen
auch,
Erfahrungen.
Dann. Auch die Form, wie ich in Verbindung bleibe mit Menschen, die jetzt schon gegangen sind. Ja. Und das ist für mich ist das Bild der Seele das Bild, wie wir später weiterleben. Also auch wenn man von dem Quantenfeld aussieht, für mich sind das dann immer so kleine, güldene Punkte, die überall da sind und die sich dann auch wieder finden. Und das ist auch, was für mich auch noch so wichtig ist, dass ich glaube, dass wirklich alles mit allem verbunden ist. Und deswegen ist auch so die Demut und auch das Respektieren und auch nicht das Verurteilen, sondern eher mal genau hingucken, was denn das alles ist, ist für mich ein Bestandteil meines Daseins geworden. Ja. Und ich finde das schon, also ich bin froh, dass mich das so erreicht hat. Das ist gewachsen. Das hatte ich nicht als junge Frau, ehrlich gesagt. Das ist auch das, was ich schon gut finde im Älterwerden. Da kommen noch so manche Gedanken dazu, die ich früher nicht hatte, geht es dir auch so?
Absolut. Also es gibt schon ein paar Goodies, wenn man älter wird. Wie gesagt, es gibt auch natürlich, da hatte ich ja gesagt.
Die kennen wir alle.
Kennen wir die brauchen das wir jetzt nicht. Die brauchen wir nicht ausführen. Aber es gibt auch ziemlich schöne Seiten. Ja, das ist ja auch tröstlich, ne? Und das ist wohltuend und kann ich genauso so sehen. Ne? Du hast auch nochmal gesagt, ist jetzt gar nicht so in der spirituellen Richtung, sondern nochmal, man kriegt ja auch beruflich, ne, man reichert so eine Mischung aus Wissen, Informationen, vielen Dingen, die man aufgesogen hat, die man kommuniziert hat. Das ist schon ganz schön, ne, weil sich das ist dann verdichtet sich das fruchtbar. Das ist schon auch toll. Ne? Also insofern bin ich da auch im Reinen, ne, mit dem, was du am Anfang gesagt hast, wie alt ich bin. Gefragt hast du. Ja.
Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du von Berlin nach Bad Homburg gekommen bist für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Es hat Freude gemacht und es ist immer ein ganz reichhaltiger Austausch mit dir.
Mit dir auch. Danke.